Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell.
Tada! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans. Das war trotzdem ein sehr überraschender Anfang.
Sehr schön. Ich habe eine schlechte Nachricht, Sven.
Ich habe nur gute Nachrichten, also fangen wir mit deiner an.
Ich habe gerade die Bild-Zeitung online gelesen.
Fehler, ja.
Kleiner Brückenschlag zu unserer Folge letzte Woche.
Ja, da darf ich dazu erst ganz kurz mal, weil ja? Ich fand's den Wahnsinn, dass ein leitender Redakteur der Bild-Zeitung sagt, der auch für Reise zuständig ist und für Kulinarik, dass er keine einzige Folge von uns verpasst hat. Wie geil ist das denn? Und hier, Shoutout an Michael Quandt. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns sehr. Wie geil ist das denn? Wir haben danach gar nicht mehr drüber geredet, aber jetzt fällt es mir wieder ein, wo du es erwähnt hast. Hammer, oder?
Am Tag noch unserer Aufnahme habe ich den Michael in Hamburg getroffen. Super netter Kerl, wirklich toller Typ. Spannende Geschichten, die er erzählt, auch übers Reisen. Also ja, ein Freund unseres Podcasts. Also danke nochmal, dass du mitgemacht hast, Michael, wenn du jetzt zuhörst. Ein Shoutout an dich. Aber ich habe gerade die Bild-Zeitung online gelesen. Und High Alarm auf Mallorca, Sven. Das sind ja schlechte touristische Nachrichten, oder? Findest du nicht? High Alarm auf Mallorca jetzt zum Sommer, das ist ja nicht, da würde ich nicht sagen, oh super. Ist jetzt nicht auf einem Level von Corona, aber ein High vor Mallorca, super ist das nicht.
Also zwei Anmerkungen von meiner Seite. Zuerst haben wir ein Glück, dass wir gerade in der Türkei sind und nicht auf Mallorca. Also Donnerstag sind wir in der Türkei, heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen. Zweitens, das ist bestimmt, also Bild-Zeitung macht halt wieder Hai-Alarm draus, ist es wahrscheinlich einer dieser harmlosen kleinen Haie, die irgendwie keiner Menschenseele was zu Leide tun. Und da wird halt mal, sorry, was aufgebauscht, was so nicht vorhanden ist. Michael, wenn du es anders siehst, schreib uns gerne einen Kommentar, dann stellen wir das in der nächsten Folge auch gerne richtig. Was waren denn deine ersten Gedanken? Mittelmeer alles komplett absagen oder was?
Genau. Nö, ich fand das einfach ganz interessant. Ich finde das ja ganz schön, dass wir Artenvielfalt auch im Mittelmeer haben. Es gibt ja auch weiße Haie im Mittelmeer. Ich habe mal gelesen, dass die vor Elba ist, glaube ich, noch ist das eine italienische oder französische Insel? Ich glaube, Elba ist französisch, oder? Sven, sag mal was. Ich sag mal, Elba ist französisch und man sagt, dass das Paarungsgebiet der weißen Haie sei vor Elba.
Okay.
Im Mittelmeer.
Okay.
Man sieht die wohl relativ wenig im Mittelmeer, aber ich finde das generell ja gut, dass wir eine Artenvielfalt auch im Mittelmeer haben und dass das halt nicht nur Menschen sind, die da im Wasser sind, sondern auch noch ein paar andere Tiere.
Ja.
Fand ich einfach eine witzige Nachricht. So, jetzt wollen wir Mallorca nicht kaputt reden. Leute, fahrt nach Mallorca, schönste Insel auf den Balearen.
Die Gefahr, dass ihr dort auf einen Hai trefft, ist sehr gering.
Ja. Übrigens, Rede von Shoutout, hier auch ein weiterer Shoutout.
Ja.
Unsere treue Hörerin Anja Horn, die uns auch öfters schreibt und die uns auch immer wieder repostet, von der wir auch wissen, dass sie fast jede Folge, wenn nicht sogar jede Folge von Hin und Weg hört, hat bei den Globus Awards den 5. Platz in Sachen Reisebüro-Aktion gewonnen. Da wird ausführlich in der aktuellen Touristik aktuell berichtet über ihre Aktion. Sie hat Sehnsuchtsboxen gemacht für ihre Kunden. Sie hat auf Weihnachtsgeschenke, auch in einer Zeit, in der es ihr wirtschaftlich nicht gut ging, hat sie ihre Kunden mit Weihnachtsgeschenken versorgt. Ganz originelle Ideen. Schaut mal nach in der Touristik aktuell, was sie so gemacht hat. Auf jeden Fall hier, Anja, ein Shoutout von uns. Wir gratulieren. Wir freuen uns, dass deine Arbeit honoriert und gewürdigt wurde. Und ja, wir freuen uns ganz besonders, dass du uns immer hörst. Also sehr schön. Und die war ja auch schon mal bei uns zu Gast.
Ne? Genau, genau.
Die war Sommerpause.
Der Sommer-Edition bei uns zu Gast. Und herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Und ja, ich glaube, da müssen wir auch nochmal mit Matthias reden. Warum nicht Top 3, oder? Nächstes Jahr dann auf jeden Fall.
Ganz genau. Wir lassen mal hier unseren Einfluss hier geltend machen. Du saßt ja schon mal in der Jury, Sven, ne?
Ja, aber ich glaube, das war wirklich 18 oder sowas. Und tatsächlich wird das jedes Jahr gewechselt, hat Matthias ja auch damals in der Folge erklärt, warum. Und das macht ja auch definitiv Sinn. Kommen wir doch mal zu meinen guten Nachrichten. Es geht doch wieder so los. Also Boa von Lufthansa, Vorstandschef von Lufthansa, hat heute Morgen wohl mal verlauten lassen, dass er damit rechnet oder es im Bereich des Möglichen ist, dass ein Niveau von 2019 schon vor 2025 zu erreichen ist. Sind ja gute Aussichten. Dazu auch, wir sehen, Asien öffnet sich. Korea zum Beispiel ist für Touristen wieder offen und schon erhöhen auch die Fluggesellschaften wieder ihre Flugfrequenz von Frankfurt nach Seoul. Asiana hat heute eine Meldung dazu rausgegeben. Also es tut sich was. Es tut sich was Positives und
die Menschen gehen in die Luft.
Eigentlich sehr schön.
Und fliegen von A nach B. Ja klar, super. Das ist gut. Wir haben vergessen, was das bedeutet. Das bedeutet, die Menschen reisen, sie machen Urlaub, sie kommen zusammen, sie begegnen sich. Das kann ja nur gut sein. Und hoffentlich wird auch ein bisschen Geld verdient dabei. Das ist ja ein Riesenthema, ne? Das Geld verdienen in der Reisebranche wie in jeder Branche. Aber ein noch größeres Thema, was damit für mich auf jeden Fall sehr klar zusammenhängt, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel. Ich vermisse in dieser ganzen Debatte, die über die letzten Monate so gepusht worden ist, vermisse ich immer noch das Thema Geld verdienen, Wertschöpfung und was das alles bedeutet.
Ich muss hier einmal kurz reingrätschen, denn diese Überleitung, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, zu dem heutigen Gast lenken.
Ja.
Aber das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell.
Soll ich langsamer reden?
Nee, es liegt nicht am Verständnis. Ich will noch ein Thema so dazwischen quetschen, denn was ich vermisse, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich vermisse euch. Und zwar finde ich sehr, sehr komisch, dass wir so viele Abonnenten haben. Wir haben 25.000 Abonnenten, das kann man ja mal sagen, mal hier, ne? Tendenz steigend, das ist der Wahnsinn, wir freuen uns sehr. Aber wir haben so wenig Follower auf Instagram.
2.000 noch was, ne?
Ja, jetzt gebt euch mal einen Ruck und Andi gibt sich so viel Mühe auf den Social-Media-Kanälen. Wir geben Gas im Cyberspace, so sieht's mal aus. Und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere Abonnent uns doch auch auf Facebook oder auf Instagram ein Like hinterlässt und uns followt.
Ich glaube, das Wort Cyberspace hat mein Großvater 2005 das letzte Mal benutzt. Aber gut, ja, wir sind digital vertreten auf Instagram, auf Facebook. Dort könnt ihr uns finden. Wir haben sogar einen ganz kleinen, ganz leisen YouTube-Kanal, wo einige Videos zu sehen sind. Also mit exklusivem Content, unter anderem von unserer Namibia-Reise. Schaut rein, gebt uns Likes. Und wir würden natürlich auch sehr happy sein, wenn ihr uns auf Apple Podcasts, wenn ihr uns auf Apple oder iTunes hört, wenn ihr uns da Sterne hinterlasst, möglichst viele, am besten 5, wenn es geht. Also damit könnt ihr uns unterstützen.
Also wenn ihr uns nur 3 geben wollt, nicht, nein. nur machen, wenn ihr uns 5
genau, gebt. Wir nehmen nur 5 Sterne, alles andere wird zurückgeschickt.
Genau. Ist ganz leicht zu merken, ne? 1-4 böse, 5 gut.
Ganz genau. Damit sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, Wertschöpfung, ne? Da war ich Sven ein bisschen zu schnell eben. Ja, Riesendebatte. Wir wollten drüber reden, was es bedeutet, dass diese Branche unter Fachkräfte- und Nachwuchsmangel leidet. Wir haben jemanden eingeladen aus einem Verband, der sich da Gedanken zu macht. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was wir da heute hören werden. Denn wir sprechen mit Susanne Schick, der Vizepräsidentin des Deutschen Reiseverbands DRV. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
Viel Spaß.
Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Susanne, es war so schön, dich auf dem Globus Award von Touristik aktuell wiederzutreffen, nach wirklich fast 2 Jahren, wo wir uns nicht mehr gesehen haben. Und wir freuen uns sehr, dich heute als Gast hier bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits und endlich geht es wieder los. Endlich sieht man, trifft man sich auch in Präsenz und ich darf dir verraten, dass ich heute Abend zur ersten Präsenzsitzung vom Travel Industry Club auch gehe, der in Frankfurt im Flemings am Eschersheimer Turm stattfindet. Und da wird es wieder so sein, dass man nach gefühlten Dekaden fast wunderbare Kontakte wieder beleben darf und da freue ich mich drauf.
Da sind wir sehr dankbar, dass in diesem hektischen Schedule mit so vielen sozialen Events du dir Zeit genommen hast. Auch von mir herzlich willkommen bei Hin und Weg. Wir steigen auch gleich ein mit der üblichen Schnellfragerunde. 5 Fragen, jeweils 2 Optionen.
Genau, möglichst spontan. Und ich fange mal an, Frankfurt oder Berlin?
Frankfurt.
Ja, gebürtige Frankfurterin?
Aber sowas. Und was ist momentan wesentlich schöner als die SGE live in Farbe oder auf dem TV zu beobachten? Und ich drücke denen so die Daumen. Sorry, das war der Werbeflug für meine SGE.
Also Andi, für dich, das ist der Fußballverein hier und der hat es ins Finale der Europa League geschafft. Ja. Wie du bestimmt auch mitbekommen hast als Nicht-Fußballfan, gab es so wunderbare Aktionen wie mit 35.000 Frankfurtern in Barcelona zu sein und jetzt der Finaleinzug gegen West Ham United. Und da wurde hier wirklich ordentlich gefeiert und man hat auch vorher schon die ganze Stimmung in der Stadt und ach, das ist schon schön.
Ja.
Ich erinnere mich an das kleine Skandälchen mit den vielen Frankfurtern in Barcelona und ich fand die Geschichte einfach unglaublich lustig, wenn ich das mal so ein bisschen schadenfroh sagen darf. Aber ich möchte der Frage nochmal einen aufsetzen. Da würde ich fast sagen, Fra oder Bär? Also welcher Flughafen?
Fra. Ja? Andi, ganz einfach, 35 Jahre, das war meine Homebase und darauf schaue ich auch auf die Entwicklung von Fra mit Stolz auch, wo man das ein oder andere miterleben und mit aufbauen konnte und entwickeln konnte. Und das war einfach eine tolle Zeit.
Genau, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, Susanne war bei Fraport ganz lange, ne? 35 Jahre, sagen Sie. Ja. Lange Zeit.
Absolut.
Sehr gut. Da kommen wir sicher nachher nochmal drauf zu sprechen. Dann die zweite Frage, Abenteuerreise oder Strandurlaub?
Ich liebe Strand. Ich liebe Strand und wenn es geht, auch gerne Kieselstrand, weil es wunderbar entspannend ist, wenn die Kiesel so rollen und dann dieser Sound, der lässt sich so richtig auf der Liege entspannen.
Ich sag ja auch lieber Meer, aber dann doch lieber die kleinste Form von Kieseln. Also doch lieber den Sandstrand. Das erste Mal, dass ich höre, dass man Kieselstrand mag, oder?
Ja, siehst du? Aber, na gut.
Also als kleine Massagefunktion auch schon mit dabei oder sowas. Oh. Nicht?
Aber das Meer ist zum Teil sehr, sehr blau dann auch.
Ja,
das zumindest stimmt. Partiell im Mittelmeerraum. Okay. Ja,
das stimmt. Lernen oder unterrichten?
Das ist echt eine schwierige Frage, weil es immer situativ drauf ankommt. Und unterrichten ist ehrlich gesagt vielleicht nicht so vor einer Klasse stehen, mein Ding. Aber Wissen weitergeben, Wissen weiter zu vermitteln oder Produkte zu transferieren und persönlich Kolleginnen und Kollegen aus der Branche nahezubringen, das ist mein Ding. Ja, absolut.
In Deutschland, Flug oder Zug? Fangfrage.
Nee, eigentlich nicht. Also zum Beispiel nach Köln gibt es ab Fra keinen Flieger. Von daher ist der Zug sehr angenehm und wenn starte ich auch meine Reise, wenn dann ab Fra, aufgrund der Intermodalität, die dort gegeben ist. Und vor allen Dingen, ich kann wählen zwischen Zug oder Flug. Nach Berlin, in den neuen Bär. Ich war noch nicht da, aber er liegt ein bisschen außerhalb. Ich bin ein Fan von Tegel gewesen. Klein, schnucklig und so zentral in der City. Und da ich ja früher vor Corona in die Geschäftsstelle vom DAV rein bin, dann bin ich gerne nach Berlin geflogen.
Im Nachhinein stellt sich heraus, dass Tegel ganz viele Fans hatte, ne?
Ja.
Komischerweise, jetzt wo der neue Flughafen eröffnet hat.
Ja, das ist halt so. Im Nachhinein kommen immer die Fans raus.
Ja. Ist das bei Frankfurt auch so, beim Frankfurter Fußballverein?
Aber absolut. Wir haben jetzt 100.000er Marke gerissen mit Vereinsmitgliedern. Also ich glaube, nach dem Spiel in Sevilla am 18.05., da wird es dann sicherlich nochmal einen Hype geben. Absolut, bin ich mir sicher.
Und dem gewonnenen Cup natürlich. Also das passiert ja in
Sevilla. Ja, da bin ich immer zurückhaltend, aber mein Mann hält es dann beim Fernsehschauen nie bei mir in der Nähe aus, weil er sagt, du bist viel zu aufgeregt und viel zu verrückt.
Sven ist als Fortuna Düsseldorf-Fan ewiger Optimist.
Mir bleibt auch nicht viel anderes übrig, oder?
Das hast du jetzt gesagt.
Ich könnte jetzt noch eine Fußball-Anekdote erzählen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Es geht ja heute eher ums Reisen und um das Thema Nachwuchs. Letzte Schnellfragerunde. 5 Sterne oder Camping?
Nee, ein bisschen verwöhnen muss schon sein. Also dann lieber auf die erste Sektion, bitte.
Ja. Andi und ich sind ja auch keine Campingfreunde, deswegen ich glaube, wir können das ganz gut nachvollziehen.
Du musst das nicht so leise sagen, Sven. Das ist nichts zum Schämen, dass man gut
Hotels mag, finde ich. Wir machen auch nie einen Hehl drunter. Ne? Wir hatten eine Campingfolge, wo wir ganz klar gesagt haben, ist nicht unseres, aber versuch uns mal das schmackhaft zu machen. Und das hat er ja auch gut geschafft.
Also Sven und Andi, vielleicht zum zum Part, also Camping ist für mich immer Zelt, ja?
Ja.
Zelt zur Definition. Was ich aber gerne wieder machen würde, ist ein mit dem RV durch Kanada, nochmal durch die wunderbaren Landschaften. Die haben so viele Camping, also Stellplätze mitten in der Natur mit allem Schnick und Schnack, Strom- und Wasserversorgung. Also das war klasse und das würde ich gerne, und das steht auch nochmal auf meiner Agenda. Also das wird auf jeden Fall gemacht.
Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Da wäre ich dann, das würde ich auch machen.
Schnellfragerunde mit Bravour überstanden. Jetzt geht's an den Ernst der Sache. Ich würde gleich gerne mit dem brennenden Thema der Touristik einsteigen, denn wir wollen natürlich heute über Nachwuchsmangel, Fachkräftemangel, generell Personalmangel reden. Und vielleicht vorweg eine Frage, die mich wirklich interessiert ist: Sind Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel ein und dasselbe Problem? Könntest du das für uns einmal nach deiner Auffassung mal definieren, was gerade so in diesem Bereich Personalmangel in der Touristik, was sich da gerade sozusagen als Hauptproblem definiert? Denn im Moment wird viel an Begriffen durch die Gegend geworfen, auch in der Fachpresse, dass wir das vielleicht einmal definieren, was wirklich gerade das brennende Problem ist. Vielleicht auch, wie viele Menschen der Branche fehlen. Also gibt es da Zahlen, mit denen ihr beim DRV arbeitet? Also einfach mal, wie ihr das Problem für euch definiert.
Naja, also ich mache das jetzt mal für mich. Nachwuchskräftemangel ist ja auch Bezug nehmend auf unseren degressive Bevölkerungsstruktur. Und ja, unsere Touristik ist sicherlich, wenn man sie runterschraubt auf die kaufmännischen Berufe, Reiseverkehrskauffrau, Mann oder eben auch der Kaufmann für oder Kauffrau für Touristik, dann dürfte das schon so sein, dass wir hier von einem Nachwuchskräftemangel aufgrund von Imageproblemen wir sprechen. Und Azubi-Zahlen, so hat es ja erst letztens die DRHK, also Deutschen Industrie- und Handelskammertag, der Statistik zugrunde liegend, magere 465 Berufseinsteiger 2021 ihre Ausbildung begonnen. Und das ist eine sinkende Zahl. Zum Beispiel ein Jahr davor waren es noch 3.177, wenn ich hier die Zahlen richtig sehe. Und 2021 brach also quasi diese Azubi-Zahl runter. Viele Unternehmen haben auch gar nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, Ausbildungsplätze zu schaffen oder aber zu besetzen. Das betrifft aber hauptsächlich, sage ich mal, oder der Fokus liegt hierbei sehr stark auf Reisebüro und Reiseveranstalter, sage ich mal. Fachkräftemangel, ich möchte den Schirm gerne erweitern. Und den Schirm erweitern insofern, dass wir eine super tolle Branche haben mit einer großen Vielfalt an Jobs, die im Grunde genommen entweder einen Dornröschenschlaf haben und gar nicht so nach außen kommuniziert werden, was in meinen Augen sehr traurig ist. Ja, und ich denke zum Beispiel an eine PR-Branche, ja, so wie bei dir, Sven, oder sage ich mal die Hotellerie oder die IT-Branche, ja, die ganz anders trickert. Mietwagen, Bildung, da ist ja so viel in der Pipeline bei uns, die vernetzt und verwoben ist. Und ja, wir suchen Fachkräfte, aber mitunter auf niedrigem Einstandsniveau, Gehaltsniveau. So viele Personen sind aktuell wurden von ihren Unternehmen quasi outgesourced oder sie sind den Markt gekommen. Denkt bitte davor an die Thomas Cook-Krise. So viele Fachkräfte sind auf dem Markt. Vielleicht die einen oder anderen haben es toll gefunden und haben einen neuen Arbeitgeber gefunden, Branche in der Branche oder aber begleitende Brancheneinheiten. Aber natürlich haben die auch ihren Preis, ja. Sprich, ein Gehaltsniveau, da gehen sie vielleicht um 10, 20, 25 Prozent vielleicht runter. Ich weiß es nicht. Aber das wird nicht nachgefragt von Unternehmen. Ja, und bevor Sven, du jetzt noch eine Frage stellst, lass mich kurz noch eine Zahl hineinwerfen. Das WTTC, das World Travel and Tourism Council, sieht die weltweite Reisebranche bis 2032 mit einer jährlichen Steigerungsrate um 5,8% auf dem Wachstumspfad. Und Deutschland ist ein, egal wie, Krise hin, Krise her, Pandemie hin oder her, die Deutschen reisen wieder. Sie wollen verreisen, wenn sie es können, tun sie es. Ja, da ist wie ein Sektkorken, der geknallt hat. Die Buchungen sind zufriedenstellend, wie ich höre. Aber das ist allgemein auch wesentlicher Pluspunkt für unsere Branche, dass das Bedürfnis wieder da ist, zu verreisen, rauszugehen.
Also das ist definitiv da. Das war schon mal ein Überblick mit zum Teil auch sehr erschreckenden Zahlen, die ich so noch gar nicht kannte. Ich habe mir noch nie so viele Notizen gemacht bei einer Antwort wie bei dir. Fangen wir vielleicht mit dem einfachsten, würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast die Vielfalt der Branche gerade erwähnt. Und es ist ja Fakt, also es ist ja viel mehr als man denkt, vielleicht ist es immer der Reisebüro-Mitarbeiter. Wenn man sagt, arbeitest du im Tourismus? Wenn ich es sage, denken alle immer, ich würde Reise verkaufen. Und dann werde ich gefragt, in welches Land sollte man denn jetzt reisen oder wo kriege ich ein gutes Angebot her? Aber wie du sagst, wir sind ja viel breiter aufgestellt. Das ist ja wirklich viel, viel mehr, was da dran hängt. Wie können wir es schaffen, diese verschiedenen Bereiche, die der Tourismus inne hat, darzustellen und auch attraktiv darzustellen? Weil du hast ja auch das Wort Imageproblem am Anfang genannt. Also was ist da möglich? Was fehlt uns oder warum tut sich der Tourismus da so schwer?
Naja, ich sag mal, jeder kehrt oder sollte vor seiner eigenen Haustür kehren. Und damit meine ich, jeder trägt zur Imagepflege unserer Reisebranche bei.
Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Man könnte wirklich denken, dass die letzten, also sie waren es ja de facto auch, aber die letzten 3 Jahre waren ja nur Krise. Also wir haben uns auch als sehr jetzt nicht netten Arbeit oder Arbeitsumfeld irgendwie dargestellt nach außen, weil wir immer dachten oder absolut. Nach die Außenwelt denkt, da ist ja eh nur Krise.
Ja, also reflektierend die beiden zurückliegenden Jahre, geprägt von Kurzarbeit, Entlassungen, Streichen von Boni, Weiterbildung und im Grunde genommen jeder, der dann innerhalb dieser Zeit, dieser Ära geflogen oder weggefahren ist, der wurde ja schon Fingerpoint mit dem Finger drauf gezeigt, so von wegen, du bist jetzt der Corona-Überträger, du bist jetzt schuld, wenn, keine Ahnung, die Zahlen nicht nach unten gehen oder wie auch immer. Also diese Pauschalierung, Corona gleich Touristik. Also da fängt es doch schon an. Und wenn ich sage, man muss vor der eigenen Haustür kehren, wenn ein Unternehmer Job im Portfolio hat, dann bitte auch nicht jetzt, sage ich mal, nur mit einer Standardstellenbeschreibung oder Ausschreibung in den Markt setzen, sondern wirklich auch die sozialen Kanäle bedienen. Aber auch dann nicht nur beschreiben, welchen Job er sie es besetzen möchte, sondern auch dahinter zu legen, für welchen Wert steht das Unternehmen. Also nicht nur, wir sind der Größte, keine Ahnung, und der Beste und der Schönste, sondern auch wir stehen für. Dok, 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 dok. Denn ich denke, gerade so etwas spricht Jüngere oder Nachwuchskräfte, wie wir jetzt das definiert haben, an. Und das, finde ich, ist ein kleiner Hebel. Vielleicht nicht das Nonplusultra, aber vielleicht kleine Best-Practice-Sachen, wo wir sagen können, jawohl, das ist ein Anfang. Denn ich glaube nicht daran, dass dass ein Verband oder Verbände sich zu einer großen, teuren Image-Kampagne reinlassen. Man muss auch aus meiner Sicht stärker zu den Arbeitsagenturen gehen und viel stärker in den örtlichen Arbeitsagenturen auch immer wieder sagen, Leute, guck mal, ich bin ein touristisches Unternehmen, aber ich bin kein Reisebüro, ich bin kein Veranstalter, nein, ich bin, ja, und erlaube mir diesen kleinen Satz oder Einschub noch. Ich stehe im DRV als Vizepräsidentin für rund 400 Unternehmen, mittelkleine, also KMUs bis hin zu größeren Unternehmen wie einer Lufthansa Group. Das sind alles die assoziierten Mitglieder, die aus 8 Branchensegmenten, also kommen, wenn nicht diese, wir sind in Säulen strukturiert, diese Säule ist par excellence das Spiegelbild unserer Touristik. Und das zeichnet, das macht's alles so spannend. Und deshalb arbeite ich mit Freude und mit viel Werf im Verband und für diese Säule, die unglaublich inspirierend ist.
Ich will das mal aufgreifen mit vor der eigenen Tür kehren. Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich ein guter Ansatz. Sven ist Unternehmer, ich war das mal. Ich habe auch ein touristisches Unternehmen geleitet, ein Reiseveranstalter. Und von daher, glaube ich, ist das auch immer auf uns alle bezogen, wenn wir sagen, ne, um was es geht. Ich möchte das Thema Gehaltsniveau aber einmal ansprechen. Das Durchschnittsgehalt in der Touristik liegt bei 36.000 Euro. Also es gibt verschiedene Quellen, wo man das finden kann, aber das ist so Pi mal Daumen, das Durchschnittsgehalt brutto per annum für einen erfahrenen Touristiker. Und die Frage, die man sich stellen muss natürlich auch, und das habe ich auch gesehen bei Mitarbeitern, die früher in meinem Unternehmen, in dem ich früher war, die Touristik verlassen haben, die für ähnliche kaufmännische Jobs die Branche gewechselt haben und schwuppdiwupp vielleicht auf einmal das Doppelte verdient haben oder zumindest ein gutes Stück mehr. Also wir haben auf der einen Seite Nachwuchsmangel, aber der kommt auch dadurch zustande, dass viele Leute die Branche verlassen haben und auch nicht wiederkommen werden. Ich glaube, man muss auch festhalten, dass viele Leute, die in der Touristik arbeiten, sehr gut qualifiziert sind, dass deren Qualifikationen und Skills auch anderswo sehr gut anwendbar sind. Vielleicht nicht in Sachen Reisen, aber es sind systemaffine Menschen, die sozial kompetent sind, die schnell lernen, die die Welt kennen. Meine Frage bezieht sich eigentlich auf dieses Niedriglohnniveau. Inwiefern akzeptieren die Verbände, dass die Reisebranche eine Niedriglohnbranche ist? Wir sind eine der am schlechtesten bezahlenden Branchen in Deutschland. Und das wird nie genannt in diesen ganzen Diskussionen, in keiner Fachpresse, nirgendwo. Die Verbände benennen das auch nicht, wenn ich das richtig sehe. Wer fängt an, das einmal zum Problem zu machen? Es gibt viele Sachen, die man machen kann, aber ich glaube, das Thema Lohnniveau, das wird bislang, ich weiß nicht, ob das totgeschwiegen wird oder ob das einfach immer mit unter den Tisch fällt, aber wer macht den Anfang und sagt, wir haben ein Problem, wir bezahlen zu wenig? Das ist ja nicht attraktiv zu sagen, dass das, was man maximal verdienen kann als Durchschnittsmitarbeiter, ist 36.000 Euro brutto im Jahr. Damit wird man niemanden unter dem Sofa hervorlocken.
Andi, das ist ein guter Einwand und natürlich auch eine sehr kritische Anmerkung. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass es wieder, der Gummi oder der Kaugummi über die gesamte Branchenvielfalt gezogen wird. Diese Zahlen, wenn ich richtig informiert bin, beziehen sich auch wieder auf das Reisebüro, auf diejenigen, die die schönsten Wochen im Jahr verkaufen. Bitte denke daran, dass dieser Branchenast von Margen getrieben ist. Das heißt, für jede verkaufte Reise bekommen sie eine kleine Marge. Und wenn du weißt, vielleicht aus deinem Einkaufsladen um die Ecke, was dafür im Handel selber per se ein Riesenproblem ist. Die haben genau das gleiche Problem wie wir in der Touristik innerhalb dieses Segmentes. Ja, die IT, also unsere IT-Kollegen innerhalb des Verbandes haben ein ganz anderes Branchenniveau. Und ich denke, da wird sich jetzt einiges tun. Und wenn ich richtig informiert bin, ist heute auch Thomas Bösel, der Chef von der QTA und RTK, Reisebüro-Kooperation, in einem der vielschichtigen Podcasts zu hören, der sagt, wir geben jetzt mehr Geld und gutieren unsere Mitarbeiter auf einem anderen Level. Ja, also es ist erkannt, da wird sich und muss sich sicherlich was ändern. Aber, und das möchte ich jetzt auch auf der anderen Seite reingeben, wie kann man denn Mitarbeiter auch halten und binden? Und das ist etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich herauszustellen, dass es verschiedene kleine Instrumente gibt, wie man Mitarbeiter halten kann, wie man Mitarbeiter auch fördern kann. Unentgeltlich, also das ist noch nicht mal ein Kostenblock für das Unternehmen, denn man braucht nicht unbedingt einen Bachelor, den man vom Markt kauft, sondern man hat doch super tolle Stuff, man hat doch eine Grundlage an Mitarbeitern. Der eine entwickelt sich vielleicht super. Man beobachtet doch den ganzen Tag oder das ganze Jahr über, wie er sich performt. Und hier dann reinzugehen und zu sagen, du, das und das schaut so und so aus. Wir haben die Möglichkeit, du hast Aufstiegsmöglichkeiten, die der Staat mit 75% BAföG, das zurückgezahlt werden muss. Ja, also es ist nur für den Kopf, der das dann macht, wichtig zu wissen, 75% Aufstiegsförderung BAföG wird gegeben vom Bund. Das ist weder in den Arbeitsagenturen noch sonst irgendwie bekannt. Die 25% gehst du über die Steuer, aber, und wenn du dann noch erfolgreich bist in verschiedenen IHK-geprüften Wirten, ja, ob das ein Tourismusfachwirt ist oder der neue junge Aufstiegsmöglichkeit, der Fachwirt im E-Commerce, dann kriegst du in Hessen Cash auf die Kralle bei erfolgreichem Abschluss 1.000 und in Bayern sind es 2.000. Es ist sehr länderspezifisch, sehr unabhängig. Der Mitarbeiter verbleibt im Unternehmen, der kann lernen, der profitiert. Aber auch da müssen dann Stellhebel in meinen Augen gezogen werden, nämlich in Richtung, er darf auch mal an was anderes ran. Also gerade Nachwuchskräfte wollen doch, also wenn ich an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen zurückdenke und darauf blicke, dann möchten sie auch verantwortungsvolle Aufgaben übertragen bekommen. Sie möchten im Team arbeiten. Sie möchten flexiblere Arbeitszeiten auch haben oder Gestaltungsmöglichkeiten haben. Vielleicht auch wieder ein Work and Travel mal haben, ja? Richtung Australien. Australien eine super Fernreisedestination und mit dem einen oder anderen Part auch wieder gerade für Abiturienten, die wir ja jetzt wieder haben, auch wiederum interessant, dass sie ein Work-and-Travel-Visa bekommen. Ja, und auch da, unsere Touristik hat ja auch Destinationsvermarktung innerhalb unserer Branche, innerhalb, das wissen die wenigsten. Ach ja? Schau, ich war vor Fraport, habe ich meine Ausbildung und meine ersten Berufsjahre bei der DZT, also dem Incoming der Deutschen Zentrale für Tourismus, gehabt. Das war super. Weltweite Vernetzung, gleichwohl wir seinerzeit noch nicht mal ein Internet hatten, ja, sondern wir mussten zum Hörer greifen. Ach ja, wir mussten kommunizieren. Auch da sehe ich mitunter ein, wenn ich da an meine Praktikantinnen etwas zurückdenke, E-Mail, super. Soziale Medien, super. Zum Hörer zu greifen, ups, das braucht schon eine gewisse Grundhaltung. So von wegen, ja, da muss ich ja mit jemandem sprechen. Ja, das ist so.
Ja, das stimmt. Das kann ich vielleicht auch als PR-Chef einer Agentur sagen. So, ja, einfach wirklich, hört auf, E-Mails zu schreiben, ruft einfach mal an. Und,
ja,
und
genau.
Dann lässt sich das Problem meistens sehr viel schneller lösen. Oder wenn man aneinander vorbeiredet, lässt sich das auch sehr, sehr schnell nachvollziehen.
Es potenziert sich ja dann, ja genau, und dann hast du eher Crash als Kralle, so ungefähr, und hast den Fisch musstest du loslassen.
Ja,
also Fisch gleich Kunde vielleicht.
Ja.
Und interessanterweise hat jetzt letztens Professor Rupprecht von der Institute for Aviation and Tourism in Frankfurt gesagt, naja, wir haben immer noch ein kleines Problem in Sachen Dienstleistung, also in Richtung auf den Kunden, auf einen Kunden oder Geschäftspartner zuzugehen und zu sagen, hier, was brauchst du, und zuzuhören. Ja, was will denn der? Und der Part Touristik, wenn ich jetzt nochmal auf meinen Einstieg in Sachen WTTC, also World Travel and Tourism Council, gehe, das ja die weltweite Touristik abbildet und stellvertretend für uns ist. Binnen 10 Jahren sollen hier 126 Millionen neue Jobs entstehen. Das heißt, in bestimmten Ländern ist doch der Tourismus, anders als in Deutschland, hat einen ganz anderen Stellenwert. Hier trägt er zu, keine Ahnung, 60%, 70% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die Kolleginnen und Kollegen haben doch einen ganz andere Ausbildung, eine ganz andere die sagen nicht, oh, es ist ja so langweilig und oh, nee, ich werde unterbezahlt oder wie auch immer. Die sind super freundlich und freuen sich, dass sie ihr Land oder ihre Destination oder ihr Hotel vermarkten können, international. Ja, da sehe ich schon ein Gap.
Du hattest jetzt nochmal WTTC erwähnt. Ich hatte mir die 5,8% Wachstum aufgeschrieben, die du am Anfang mal erwähnt hattest und die für die nächsten Jahre prognostiziert werden. Und man kann ja auch sagen, dass eigentlich auch vor der Pandemie, also 2019 oder bis 2019, es war ja jetzt kein schlechtes Reisejahr, ne? Also das war, glaube ich, ein weiteres Erfolgsjahr für Reisen, Urlaub in Deutschland. Und es waren eigentlich schon sehr, sehr gute Jahre. Die Frage ist, warum klappt es dann nicht, dann doch irgendwie ja ein bisschen Geld weiterzugeben oder ein bisschen mehr Preise oder Gehälter anzupassen und zu erhöhen? Und da halt dann die Frage auch, versäumen wir es vielleicht auch dem Endverbraucher zu sagen, hey, du kriegst ja eine Leistung und für 699 Euro für 2 Wochen Türkei, Griechenland, Spanien ist es halt auch schwer, meine Mitarbeiter zu bezahlen oder ordentlich zu bezahlen oder jeder, der in dieser Wertschöpfungskette halt mit drin ist. Das ist ja viel mehr als nur das Reisebüro. Das steht ja nur am Ende der Kette und kriegt dann meist am wenigsten ab. Also wie schaffen wir es vielleicht halt auch den Endverbraucher dahin zu bekommen, dass er bereit ist, mehr zu zahlen und das mehr wertzuschätzen, diese Dienstleistungen, die er erhält. Und es geht um seine schönsten Wochen des Jahres und er guckt nur auf, wo kriege ich für 10 Euro günstiger mein All-Inclusive 4-Sterne-Hotel.
Ich würde da auch vielleicht hinzufügen, einfach das wirklich auch wirklich an uns alle, die wir in der Branche arbeiten. Wir reden viel über Deutschland im internationalen Vergleich, aber auch in keinem oder in wenigen anderen westlichen Ländern ist Urlaub so billig wie in Deutschland. Also traditionell sind Lebensmittel bei uns sehr billig im Vergleich im internationalen europäischen und westlichen Vergleich. Aber auch Reisen ist unglaublich billig. In Amerika kann man nicht reisen auf diesem Preisniveau international buchen. Das ist auch in anderen Ländern nicht möglich. Also inwiefern haben wir da auch vielleicht ein deutsches Problem? Also Sven hat das angesprochen, 699 Euro für 2 Wochen Urlaub in der Türkei. Wie ist die Verknüpfung von Wertschöpfung und Wertschätzung für das, was unsere Branche verkauft? Also das will ich da einfach nochmal anfügen.
Eine lange Frage.
Also wir bombardieren dich hier.
Kein Problem, aber auch hier, Andi und Sven, sind ja zwei Stränge zu betrachten. Einmal die Pauschalreise, die vielleicht in einem mittleren Segment zu Hause ist, wo eventuell das Haushaltseinkommen einer Familie ja gerade mal einen 10-tägigen, wenn nicht 14, dann eben einen 10-tägigen Urlaub, Hauptsache weg, preiswert im Haushaltsbudget drin ist. Dieser Part wird sicherlich noch verstärkt, der engen Gürtel, sage ich mal, durch die aktuelle Inflationsrate, durch bestimmte Komponenten, wo wir jetzt Gelder zurücklegen müssten für Energiekomponenten im eigenen Haushalt. Ich denke, dieser Part wird immer bleiben, solange wir nicht dieses Umdenken hier oben, Geiz ist geil haben. Ja, Schnäppchen zu machen, das ist irgendwie seit dieser Kampagne, Geiz ist geil, bei uns so drin, hoffentlich kriege ich noch was. Das heißt ja nicht, dass der, die das beim nächsten Mal sagt, oh, jetzt gönne ich mir aber ein super Luxussegment Urlaub und lass mir das von vorne bis hinten individuell reingeben. Ja, das lasse ich mir dann persönlich. Und da bin ich auch bereit, Gelder auszugeben. Aber diese Schere wird stärker aufgehen. Ich möchte hier aber wirklich nicht zum Ausdruck bringen, dass die Pauschalreise low-level und basic ist. Sie ist die sicherste Reiseform, die wir haben. Und wie wir in der Thomas Cook-Krise auch gesehen haben, die sicherste Art und Weise, wieder zurückzukommen, ja, oder in Corona-Zeiten, wo Urlauber, die quasi individuell alles gemacht haben, die saßen ja noch wochenlang irgendwo auf der Insel. Dann nicht mehr so ganz der Glückseligkeit. Die Schere wird weiter aufgeben. Und vielleicht ist das auch ein Aspekt der Erbengeneration, weil wir so viele Erben jetzt haben und sicherlich noch weiter haben werden, degressiver, also demografischer Wandel geht nach unten, aber die ganzen Babyboomer, an die ich jetzt denke, wo ich mich auch dazu zählen darf, die werden jetzt 2025 bis 35 aus dem Markt verschwinden. Das ist so. Ja, und Kinder, wir sind doch aktuell begütert. Wir sind reich, dass wir Frieden haben. Wir leben nicht in einer Ukraine, wo die Demokratie momentan durch, ich sag jetzt mal vornehm Fremdeinwirkung, man sehe mir das bitte nach, mit Füßen getreten wird. Wir haben die Möglichkeit zu gestalten. Wir konnten 70 Jahre von der Arbeit, der Aufbauarbeit unserer Väter und Mütter so viel profitieren. Und das haben wir natürlich auch potenziert. Da ist so viel im Säckel drin, in der Regel. Ja?
Da würde ich gleich anknüpfen. Das ist ja auch wahr. Also zumindest bestimmte Bereiche der Gesellschaft sind gut aufgestellt. Und wir haben auch hier bei uns im Podcast jetzt über fast 100 Folgen, haben wir, glaube ich, nie eine Gelegenheit ausgelassen. Und haben auch viele Gäste gehabt, die diese Geiz-ist-geil-Mentalität an den Pranger gestellt haben. Ich würde mal ganz provokativ fragen, warum wirft man auch als Verband Reiseveranstalter, die das propagieren, nicht raus? Es gibt ja einige Reiseveranstalter, die wirklich mit Geiz ist geil werben. Und eigentlich müsste man sagen, Leute, was ihr macht, schadet uns allen, nicht nur kurz-, mittelfristig, sondern auch langfristig. Warum wird das noch toleriert? Ich sehe auch auf Instagram, auf Facebook, ich sehe überall Reiseveranstalter, die mit Rabatten hier und da, das ist alles schön und gut. Aber ich habe immer das Gefühl, sobald es wieder ein bisschen losgeht und wieder gereist wird, und ich, wie gesagt, ich kehre auch von meiner eigenen Tür, wir haben auch eine Preispolitik gefahren, die wir auch intern bei uns immer sehr arg diskutiert haben. Gehen wir hoch mit dem Preis, machen wir ein bisschen niedriger. Das war mal sehr kontrovers auch bei uns intern. Ich verstehe die Spannung, die da herrscht, und dass man auch keine Marktverzerrung will. Das ist alles verständlich. Aber wirklich, wenn man ganz so die Spitze des Eisbergs nimmt, warum tolerieren wir Reiseveranstalter, Reisebüros, überhaupt Unternehmen, die so eine Preispolitik fahren? Auch Fluglinien. Warum werden die nicht geächtet? Wir wissen auch, du hast vorhin über dieses Gummi geredet, dass sozusagen, ne, dieser Durchschnitt von 36.000 Euro im Jahr, bei den Fluglinien wird ja noch viel weniger bezahlt im Durchschnitt, wenn man Flugbegleiter ist. Also warum tolerieren wir Airlines, die umweltnachhaltig, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber die Menschen ausbeuten für 8 Euro Flüge nach Dubrovnik oder Rom? Warum tolerieren wir das? Warum tolerieren Verbände das? Warum wirft man die nicht raus? Die schaden allen, als kontroverse These.
Also die eine Fluggesellschaft, die du in petto hast, die ist nicht...
Ich nenne keine Namen.
Nein, ich auch nicht.
Das wollen wir nicht.
Ja. Die ist zum Beispiel nicht im Deutschen Reiseverband, ja, Mitglied. Mhm. Okay. Und da gäbe es sicherlich auch im Vorstand große Bedenken, die überhaupt als Mitglied aufzunehmen. Ja, das ist nicht gut.
Sehr gut.
Deine Frage kann ich gerne mal mitnehmen. Wir haben am 12.05. Vorstandssitzung. Mhm. Nehme ich mit, aber ich denke, momentan gibt es auch eine Initiative, zwar jetzt nicht zum Rauswurf, um Gottes Willen, wir sind froh und dankbar und der Kampf um Mitglieder ist ja auch bei Verbänden da, aber es gibt zum Beispiel ja auch Fake-Beantworter, also fakte Bewertungen, danke.
Online-Bewertung.
Und da gibt es jetzt eine Initiative, die auch der DRV mit unterschrieben hat, so auch das DER, zu sagen, die werden wir jetzt benennen und die werden quasi vorgeführt oder nicht mehr, ja, wie sagt man, nicht mehr, also die werden wie in der Art geächtet.
Ja.
Das lasse ich jetzt mal so hingestellt, ja. Aber vorhin fiel mal ganz kurz dieser Begriff Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Lufthansa hat ja zum Beispiel jetzt integriert auch die Nachhaltigkeit, also so eine Art, dass du gleich bei der Flugbuchung x Euro bezahlst. Das auf freiwilliger Basis war das vorher und das war 1% der Buchungen nur. Ja, also auch da, wir müssen uns doch als Verbraucher mal selber an die Nase fassen und sagen, hey, wo ist denn jetzt der Mehrwert? Will ich das oder will ich das nicht? Und wahrscheinlich wird es eine weitere Konsolidierung im Markt geben, aber auch das ist nicht, also da müsste ich jetzt in eine blaue Kugel gucken. Habe ich nicht vorliegen, kann ich nicht.
Also,
Also ich möchte mir gerne von Airlines und mal ein bisschen zurück zum Nachwuchs. Was mir gerade so ein bisschen spontan eingefallen ist, dass das ja eigentlich die Gastrobranche in den letzten Jahren ja schon, vielleicht widerspricht mir da Andi, weil er da näher dran ist, aber es schon so ein bisschen geschafft hat durch so, ich sag jetzt mal, Köche, die plötzlich halt vermehrt auftreten, die sich stark für die Gastro einsetzen und die Gastro wieder zum Teil halt ein bisschen attraktiv gemacht haben. Also ne, nehmen wir den Hamburger Tim Melzer. Wenn man fragen würde, wie findet man den unter Jugendlichen, sagen bestimmt einige, oh, der ist cool. Und ich glaube schon, dass er viel für seine Branche gemacht hat und zumindest so ein bisschen das Bewusstsein geweckt hat, auch beim, wie ich finde, beim Endverbraucher. Wenn du gut essen willst, dann kostet das halt ein bisschen was, ne? Und ein Kalbschnitzel kostet halt heute so und so viel Geld. Und das kannst du nicht für 7,90 Euro bekommen. Das ist halt einfach nicht möglich. Und ich glaube schon, dass da auch vom Endverbraucher her jetzt eine Generation herangewachsen, so lange ist es jetzt noch nicht, aber dass sie sich dem da schon irgendwie bewusst sind. Vielleicht muss das auch mal irgendwie für die Touristik, brauchen wir irgendwie so eine Werbefigur, Galionsfigur, die wir vorne hinstellen und die dann für den Tourismus wieder attraktiv redet. Aber das war jetzt, sorry, eigentlich wollte ich ganz was anderes rein. Oh mein Gott, heute ein langer Monolog.
Ich bin bei dir, Sven, weil es gibt so viele engagierte, tolle junge Talente in unserer Branche, die aber noch nicht sichtbar sind. Wenn ich an den Verwandten mir den vor Augen führe von der Struktur mit allem Respekt, aber das sind größtenteils auch die Herren im dunklen Anzug, grau meliert. Ja, aber es gibt junge Talente und auch der DRV hat ja eine Talentakademie, die über drei Säulen geht. Einmal die Young Talents, die besonders auf der Jahrestagung gefeatured werden, die sich bewerben müssen, dann ausgewählt werden und jetzt bei der letzten Jahrestagung war es so, dass wir 8 junge Talente dabei hatten. Dann gibt es die jungen Fachkräfte, also die eine Ausbildung gehabt haben und so weiter und Mitgliedsunternehmen können diese jungen Fachkräfte entsprechend in den Verband benennen oder dem Verband benennen für diese Aktivitäten. Und dann gibt es die jungen Führungskräfte, die gehen etwa von 28 bis 40, haben also schon Führungsqualitäten, haben Personalverantwortung und, können auch Selbstständige sein. Und die brauchen mehr Ansprache, die brauchen vielleicht auch ein anderes Segment. Die sind jetzt auch leider 2 Jahre nicht so featured und gehostet worden, waren nur virtuell quasi zusammen. Aber was auch wichtig ist, ist eben dieser persönliche Austausch. Und das fängt jetzt demnächst erst wieder an, aufzusetzen. Und ja, und man muss sie aus meiner Sicht viel stärker fördern und fordern, auch für sich selber etwas zu tun. Aber man muss es von der Verbandsseite auch, so meine persönliche Meinung, auch werden lassen, dass sie das auch tun dürfen. Wir haben eine sehr klassische Struktur im Verband. Ja, das ist so. Das hat seine guten Vorteile. Manchmal hakt es. Aber da sollte man, ähnlich wie die Nachwuchsförderung im Unternehmen auch aussieht, vielleicht stärker sie mit einbinden in die Geschehnisse. Denn dass demnächst vielleicht der ein oder andere Vorstandsmitglied, den wir auch brauchen, also sprich an den Verband zu binden und eine Verbandsaufgabe oder ein Ehrenamt, so wie ich es begleite, hat ja auch etwas mit dienen. Ich mache das ja nicht nur, weil ich eine Litze habe, sondern weil ich vielleicht etwas bewegen möchte. Pro, was ich auch zurückgeben möchte. Und das, finde ich, ist so wichtig.
Du hast jetzt gerade den Verband angesprochen und ihr hattet ja auch, zumindest in der Säule E, hattet ihr neulich ein Meeting, wo es eigentlich auch um Nachwuchs oder Fachkräftemann, Nachwuchsförderung ging mit verschiedenen Unternehmen. Kannst du da was zu sagen, was da so ein bisschen vorgegangen ist, was die Initiative war und was da so passiert ist?
Ja, also die Bereichsversammlung der assoziierten Mitglieder im Verband, die widmete sich tatsächlich dem Thema Nachwuchskräfteförderung oder Nachwuchsförderung. Und ich hatte eben Kolleginnen und einen Kollegen eingeladen dazu, mal mit mir zu diskutieren aus den verschiedenen Blickrichtungen. Also ich hatte eine Sydney Hansmeier von Eurowings, die jetzt seit 1.5. eine Festanstellung hat, die jung, frisch ist, ein neues Gesicht auch für unsere Branche, die sagt, man muss doch die Spaß und die Freude haben. Sie hat international ihren Bachelor und Master auch gemacht, einmal in den Niederlanden, dann in Schweden während der Pandemie. Ich hatte Eva Seller zum Beispiel für den Aspekt Destination, also sprich Restart Tourism Australia. Was tun die jetzt für, ich sag mal, Nachwuchskräfte oder Work and Travel? Weil welche Anreize geben sie? Genauso wie Ulrike Katt, PR, ja, Kommunikationsdame, auch da zu sagen, wir Firmen müssen uns auf die neue Generation Z auch einbauen. Wir müssen ihnen viel stärker auch mal Kompetenzen übertragen. Sie müssen lernen, aber sie sollten dann auch in irgendeiner Weise, sollte das Unternehmen auch den Mut haben, zu sagen, okay, kommt zu mir, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr in irgendeiner Weise nicht so auf der erfolgreichen Spur seid. Ja, also dieses auch Fehler zuzulassen und nicht gleich die Insolvenz unternehmerisch vor Augen zu sehen, aber Dinge zu aktivieren. Und ich denke, in dem Zusammenhang hat auch Professor Rupprecht, also das ist der Programmdirektor der IAT hier in Frankfurt, Institute for Aviation and Tourism, hingewiesen und plädiert, dass den Nachwuchskräften, den jungen Nachwuchskräften schnell verantwortungsvolle Aufgaben übertragen werden und eben hierarchieübergreifende Teams gebildet werden sollten. Ja, es geht einfach um mit neuen Konzepten vielleicht das eine oder andere Mal auch auszuprobieren und über die tradierten Wege von Unternehmen und Förderung oder Gewinnung von Nachwuchskräften hinauszugehen und Urlaub auch, egal aus welcher Facette ich das jetzt erlebe oder erleben möchte, diese Berufsmöglichkeiten in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das sollte noch stärker herausgestellt werden. Denn wir haben ja auf der anderen Seite, wenn ich da noch einen kleinen Schlenker machen will, der demografische Wandel hat ja auch zur Folge, dass private Berufsschulen oder aber nicht mehr existieren oder dass die Berufsschule zum Beispiel in Stuttgart verlängerte Ausnahmeregelungen pocht, damit Tourismusklassen mit weniger als 16 Schülern erhalten bleiben. Ja, gucke ich mir das Bundesland Sachsen an, dann gibt es in den großen Städten wie Dresden und Leipzig eben keine Berufsschulen mehr für den Bereich Touristik. Und das heißt, du hast als Azubi längere Fahrtstrecken. Ich weiß nicht, ob das so attraktiv dann auch von dieser Seite ist. Sprich, wir sind unglaublich vernetzt, aber bitte reduziert uns nicht immer nur auf Reise, Büro und Reiseveranstalter. Die Welt in der Touristik ist bunt. Sie ist so attraktiv, auch heute noch. Und auch im Destinations- oder in den Länderorganisationen gibt es mannigfaltige Sachen und Jobs auch. Und bitte fangt auch im Kleinen an, bei den örtlichen Arbeitsagenturen da den Hebel anzusetzen und Image zu klopfen. Ich denke, wir müssen da ein wenig rütteln, das ist klar, aber wir müssen im Kleinen anfangen, meine Überzeugung. Aber,
man merkt, ihr macht
noch einen Punkt, dann bin ich fertig für diesen Aspekt, nämlich auch das Zulassen von Schülerpraktika. Warum nicht frühzeitig in der 10. Klasse müssen viele Schüler in ein Praktikum hinein? Ja, das wird meistens verwehrt. Ach, nur Ballast. Ja, der guckt einen nur über die Schulter und. Ja, so what? Aber es ist ein Hebel oder es kann auch ein Hebel sein, um im Grunde genommen hier unsere Branche einem zukünftigen Neuzugang oder Azubi kenntlich zu machen, darzulegen. Hm. Ja?
Man merkt auf jeden Fall, dass ihr euch sehr viel Gedanken über die Themen, die mit reinspielen in das Thema Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, die da reinspielen, dass ihr da sehr umtriebig seid und das sehr vielseitig auch betrachtet. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass das ganze Thema abbildet. Ich denke schon, dass das Thema Lohnniveau immer noch ein großes Thema ist, was, glaube ich, auch sehr schwer zu fassen ist. Das ist ein sehr komplexes Thema. Auch die Verknüpfung von Wertschätzung und Wertschöpfung. Ich glaube, das sind Themen, die uns noch viel mehr beschäftigen werden. Und ich denke, das wird auch bei euch weiter ein Thema bleiben. Ich habe das heute ein bisschen überspitzt thematisch.
Wunderbar.
Auch, in der Hoffnung, dass diese Themen auch vielleicht ein bisschen Anstoß bekommen. Wir sind fast am Ende unserer Zeit, liebe Susanne. Zum Schluss kriegen alle Gäste immer dieselbe Frage, die wir dir jetzt aber auch einmal stellen. Das ist die Frage: hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise?
Ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Es ist situativ. Weg heißt für mich fremde, neue Kulturen entdecken, ja, andere Gastgeber zu erleben und für Kurzurlaube gerne die Heimat, ja, oder auch, wenn ich als Frankfurterin das sagen darf, gerne auch in den Rheingau mit der Kulinarik, die sich dort verbirgt, Wasser und also Main, Rhein. Ach, wir haben so schöne Produkte in Deutschland, und das habe ich während meiner Ausbildung, während meiner Tätigkeit bei der DZT, der Deutschen Zentrale für Tourismus, gesehen, wie viel schöne Gegenden Deutschland hat. Diese Vielfalt ist einfach einzigartig. Und da, ja, da kommt schon ein wenig Heimatgefühl auf.
Also doch eher hin als weg.
Kommt immer drauf an, ne?
Die Tendenz. Ja, sehr schön. Sehr schön.
Ich hab gehört, schöne Frankfurter Umgebung, und es lohnt sich auch, ein bisschen aus Frankfurt rauszufahren. Und das.
Ich als gebürtiger Wiesbadener bin natürlich, wenn ich Rheingau höre, da kann ich nur sagen, ja klar, ja, okay, alles in die Richtung, wunderschön. Ja. Ne?
Zum Beispiel treffe ich mich jetzt mit meinen beiden Cousins 15. auf 17. Juli in Wiesbaden, und die sind in Deutschland verteilt, und dann einmal im Jahr treffen wir uns, und ich bin an der Reihe zur Organisation. Also von daher seht ihr, dass die Nähe doch entscheidend ist für mich.
Ich würde ja fast sagen, fast die schönste Stadt Deutschlands, aber ich als Hamburger hier kann ich nur sagen. Na.
Mein Mann ist Hamburger, und ja, von daher sind wir da immer kontrovers ein wenig unterwegs, was nun das Schönste ist. Aber für mich persönlich ist es Frankfurt und die Rhein-Main-Region.
Da argumentieren Sven und ich zwischen Düsseldorf und Hamburg auch immer wie ein altes Ehepaar. Also alles gut, das kennen wir.
Das stimmt. Aber auch das Glas Riesling aus dem Rheingau
kann ich
überzeugen von dieser Sehr Region gut. Hier, muss man ja auch sagen. Ja. Susanne, vielen lieben Dank.
Ja, gerne. Die Freude war auf meiner Seite, auch wenn ihr recht spitze Fragen auch gestellt habt, ja, die mich so ein bisschen, das muss sein, um jemanden auch die Fragen, so ein bisschen die Antworten rauszukitzeln. Hat Spaß gemacht, und lieben Dank. Viel Erfolg weiterhin, viele interessante Podcasts, aber vor allen Dingen bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
Dankeschön, und wir freuen uns dann auf das Feedback aus der Vorstandssitzung, wenn das Thema Geiz ist geil und Thema Wertschöpfung, Schätzung, wenn diese Themen aufgegriffen werden. Auf jeden Fall allerbesten Gruß auch an Norbert Fiebig und an den ganzen Vorstand. Wir hoffen, dass wir viele tolle weitere Gäste auch vom DRV bekommen können. Also lieben Dank.
Ich werde die PR-Trommeln dann mal für euch weiter trommeln. Aber Präsident Fiebig weiß über unseren heutigen Podcast, und er sagte: viel Erfolg und schöne Grüße. Das ist hiermit.
Dankeschön.
Er war ja auch schon zu Gast. Ja, genau. Okay, danke.
Wir bedanken uns bei Susanne Schick. Dankeschön. Gerne. Tschüss.